Lass uns heute über Hoffnung reden. Hoffnung ist, wenn du nach dem Test ein gutes Gefühl hast, aber bevor du die Note hast. Diese Spannung ist Hoffnung. Hoffnung ist, wenn du nach dem Vorstellungsgespräch mit einem guten Eindruck rausgehst und denkst, diese Stelle bekomme ich. Hoffnung ist eine Regenwolke, die sich am Himmel zeigt nach einer langen Zeit der Dürre. Und Hoffnung ist das Stückchen blauer Himmel nach einer ellenlangen Regenperiode. Hoffnung ist die Ankündigung eines neuen Medikamentes, das genau für deine Krankheit wirksam sein soll. Und Hoffnung ist, wenn im Bauch einer Frau ein Baby heranwächst, dann sagt man, sie ist guter Hoffnung. Andrea und ich waren 2 Jahre verheiratet, als wir uns sehnlichst ein Kind wünschten. Und wir hofften, und sorry, wir wissen auch, dass Hoffnung alleine keine Kinder macht. Aber der Wunsch blieb unerfüllt. Und in uns wuchs nicht Hoffnung, sondern die Erkenntnis, vielleicht werden wir nie eigene Kinder haben. Auch der Arzt bestätigte das und sagte, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Wir hatten zuerst also Hoffnung auf eigene Kinder, aber die Hoffnung erfüllte sich nicht. Und dann überlegten wir uns, hat Gott vielleicht etwas anderes vor? Und ich weiß noch, wir beobachteten ein dunkelhäutiges Kind, das mit hellhäutigen Eltern unterwegs war und dachten und sprachen zueinander, wären wir bereit, unseren Wunsch, eigene Kinder zu haben, loszulassen, um einem Kind, das keine Eltern hat, eine neue Heimat, ein neues Zuhause zu geben? Und da merken wir, Mensch, das fährt neu. Wenn du so theoretisch über sowas nachdenkst, als Jugendlicher, dann, ja, sonst adoptieren wir dann. Sagen wir, hey, das ist ganz etwas anderes. Wenn du den eigenen Wunsch, den eigenen Traum loslassen musst, um bereit zu sein für etwas anderes, das Gott dir bereit hat. Oh. Nun, bei uns hat Gott dann anders eingegriffen. Und heute haben wir 4 Hoffnungskinder, Wunschkinder. Und die Bibel sagt über die Hoffnung, wenn wir so über Hoffnung reden, freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Das heißt dort auch in anderen Übersetzungen, und hoffe auf ihn. Er wird es richtig machen. Psalm 37, 4 bis 5. Ja, ist es denn so, dass Gott alle unsere Wünsche erfüllt, wenn wir das nur so machen, wie es in Psalm 37 steht? Erfüllt Gott alle unsere Wünsche? Für uns, wir haben das erlebt, dass Gott uns den Kinderwunsch erfüllt hat. Aber es gibt viele Paare in der Schweiz, die sich Kinder wünschen und keinen Kinderwunsch erfüllt bekommen. Man spricht von jedes 10. Paar, das ungewollt kinderlos ist. Andere sagen sogar jedes 6. Paar. Das sind viele. Ähnlich ist es bei Themen wie ungewollt Single oder langzeitarbeitslos oder chronisch krank. Worauf kann man noch hoffen, wenn es nicht besser wird? Das ist die Frage. Der Wunsch scheint unerfüllbar zu sein. Schaut mal, hier habe ich das Wort Hoffnung angeschrieben. Und ihr seht das vom Schiff aus, vom Kirchenschiff, wenn das ein Kirchenschiff ist. Ihr seht das da, aber keiner von euch hat es ergriffen. Ihr beobachtet es nur. Hoffnung, die wirklich tragen soll, muss man ergreifen. Und dem sage ich Glauben. Hoffnung zu ergreifen heißt glauben, Hoffnung nur zu beobachten und sie wieder zu verwerfen, dem sage ich Unglauben. Und da gibt es Dinge, die uns wirklich hindern. Die uns hindern, diese Hoffnung zu ergreifen. Wenn wir zum Beispiel durch ein Erlebnis erschüttert sind. Wenn es uns emotional so durcheinander bringt, dass wir sagen, das verhebt nicht. Oder wir sind trostlos. Und das hindert uns, diese Hoffnung zu ergreifen, weil wir uns trostlos fühlen in diesen Dingen. Oder es geht auch mehr an unseren Intellekt und wir fragen uns, wie ist das logisch? Ist das überhaupt gerecht? Und wir sind dann einfach verwirrt. Oder es folgt daraus noch etwas mehr, das uns hindert, die Hoffnung zu ergreifen, ist, wenn wir verbittert sind. Nun, was hat das mit Ostern zu tun? Es ist nämlich das Gegenteil von Psalm 37, den wir hier gesehen haben. Vertraue all das, was vor dir liegt, dem Herrn an. Es sind Blockaden, die uns hier hindern daran, die Hoffnung auf Gott zu ergreifen. Wir kommen gar nicht mehr ran. Und mit Ostern hat es zu tun, wir feiern heute richtig die Auferstehung von Jesus. Der Herr ist auferstanden. Das war der Jubelruf. Aber am Ostermorgen ging es gar nicht allen so gut. Die hatten Mühe, diese Hoffnung zu ergreifen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, denn er war bereits am dritten Tag tot. Die haben beobachtet, wie er ins Grab gelegt worden war. Und da gibt es Blockaden. Sie konnten dieses Jesus ist auferstanden gar nicht zuerst fassen. Aber die Bibel sagt uns, dass gerade durch die Auferstehung eine neue Hoffnung uns geschenkt wird. Sie wird sogar lebendige Hoffnung genannt. Schaut, ich habe hier diese Bibelstelle mitgebracht in 1. Petrus 1, Vers 3. Das ist ein Lobpreis, ganz am Anfang vom Brief, den Petrus schreibt. Und erinnert euch, Petrus war einer der Neugierigen, die am Ostermorgen zum Grab gerannt sind, um zu schauen, ob es wirklich wahr ist, dass das Grab leer ist. Er hat Jesus zu dem Zeitpunkt noch nicht als auferstanden erlebt gehabt. Und viele, viele Jahre später schreibt er dann in seinem Brief, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung. Warum? Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Da merken wir, dass uns eine Hoffnung versprochen ist, eine lebendige Hoffnung, die grundlegender ist als jeder Wunsch und jeden Traum, den wir haben. Wenn wir merken, wir sind ein kinderloses Ehepaar und uns an dieser zerstörten Hoffnung klammern, dann wackeln wir. Aber wenn wir merken, es gibt eine Hoffnung, die geht tiefer, das ist die lebendige Hoffnung, die darauf aufbaut, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dann merken wir, dass unser Leben wieder Stabilität bekommt. Hier von dieser lebendigen Hoffnung wird gesprochen. Gott schenkt uns durch Jesus ein neues Leben. Das heißt hier wiedergeboren. Das ist ein neues Leben, das er uns verheißt. Ein Leben, das hier beginnt und die Qualität der Ewigkeit bereits jetzt hat. Hast du erlebt, wie der Heilige Geist dich erfüllt? Wie der Heilige Geist dir Freude schenkt? Wie er dich tröstet? Hast du erlebt, wie der Heilige Geist deine Gedanken erneuert? Dann hast du etwas von diesem neuen Leben geschmeckt. Und dieses neue Leben, das hält an über unseren Tod hinaus. Hast du dir Gedanken gemacht über dein eigenes Sterben? Ja, was wird dann sein? Wie wird es nachher sein? Diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung trägt uns über den eigenen Tod hinaus. Machst du dir Gedanken über das Ende der Welt? Denkst du, Mensch, Lebensende, was soll das? Weltende, Weltuntergang, Hilfe. Dann kannst du sagen, diese lebendige Hoffnung trägt sogar dorthin durch. Genau, das ist die lebendige Hoffnung. Also meine Einladung ist, bekehre dich zu Jesus, der dir diese Hoffnung schenkt. Aber es wird schwierig, wenn wir erschüttert sind. wenn wir trostlos sind, wenn wir verwirrt sind oder gar verbittert. Es ist Zeit, dass wir uns an die Ostergeschichte wenden und schauen, was uns diese Geschichte erzählen möchte. Das Erste ist, es gibt Hoffnung für Erschütterte. Und ich schaue mit euch das Markus-Evangelium an, weil es dort eine Zusammenfassung der Ereignisse an Ostern gibt. Hier, der erste Abschnitt. Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten. Und sie berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Lass uns das anschaulich darstellen. Wir haben also diese Maria. Diese Maria von Magdalena hat erlebt, wie Jesus ihr so begegnet ist, dass sie von 7 Dämonen befreit worden ist. Also, es ist eine Vollzahl von schlechten Geistern, die in dieser Frau waren. Und sie wurde frei. Und sie wurde frei zu lieben. Sie wurde frei zu leben. Und an diesem Ostermorgen war sie schon mal mit anderen Frauen zusammen am Grab. Ah, das ist ja hier. Sie war am Grab und hat gesehen, der Stein ist weg. Später kam sie wieder dorthin. Und das wird im Johannesevangelium erzählt. In diesem Abschnitt, Johannes 20, 11 bis 18. Wer möchte, kann das auch mitlesen. Sie erscheint, oder sie ist dort und weint. Sie ist traurig, sie ist erschüttert. Dann beugt sie sich vor. Und sie sieht, dass im Grab drin 2 Gestalten sind, leuchtend weiße Engel. Und dort hört sie, wie die zu ihr sprechen, Frau, warum weinst du? Und sie sagt, ich weine, weil ich Jesus vermisse. Habt ihr gesehen, wo sie ihn hingelegt haben? Sie sagen, nicht viel, aber plötzlich merkt das hinter der Maria, merkt sie, dass hinter ihr jemand ist. Sie schaut nur so über die Schulter und fragt, weil sie denkt, das ist der Gärtner. Hast du ihn weggetragen? Er fragt auch, warum weinst du, wen suchst du? Und sie sagt, wenn du mir sagen kannst, wo er ist, dann kann ich ihn dort holen und ihn wieder zurückbringen. Aber diese Gestalt ist nicht der Gärtner, sondern es ist Jesus. Er sagt zu ihr, Maria. Sie dreht sich um und sagt, mein Meister. Jesus verhindert, dass sie ihn berührt und erklärt, weißt du, ich bin noch nicht zum Vater hinaufgefahren, aber geh jetzt zu den Brüdern, zu meinen Brüdern und erzähle ihnen, dass ich lebe und sage ihnen, sie sollen dann nach Galiläa gehen. Und das macht die Maria. Die Maria macht sich auf den Weg zu den 11 Jüngern, die irgendwo in einem Raum sind und warten. Währenddem die Maria ihre Erschütterung jetzt nicht mehr tragen muss, weil sie Jesus begegnet ist, währenddem sind die Jünger nach wie vor trostlos. Und sie sitzen hier in diesem Raum und die Maria kommt und sagt, ich habe ihn gesehen, er ist auferstanden, er hat mir das und das erzählt. Aber sie glauben ihr nicht. Sie glauben ihr nicht. Vielleicht, weil sie eine Frau ist, weil sie denkt, die hat einfach Halluzinationen, die spinnt ein bisschen, die ist übergeschnappt. Sie bleiben in ihrer Trostlosigkeit. Wir können daraus etwas lernen. Wir können daraus lernen, wer rausgeht, begegnet Jesus. Wer drin sitzen bleibt in seiner Trostlosigkeit, kann nur auf die Aussage von anderen hinglauben. Und wer auf Jesus seine ganze Hoffnung setzt und sie in ihm findet, der hat auch nichts mehr zu verlieren. Das war bei Maria so. Sie ist verzweifelt, sie erschüttert, sie ist vor Ort und sie ist nicht im Wohlfühlbereich der Kuscheljugendgruppe. Also hier sind wir zwar nicht eine Jugendgruppe, aber kuschelig können es gleich werden. Die Sofaecke der Gemeinde, das Kirchenschiff. Nein, das ist es nicht. Geht raus. Dort werdet ihr dem Herrn begegnen. Und nicht dort, wo man in der eigenen Trostlosigkeit sitzen bleibt. Wem gleichen wir heute an diesem Ostermorgen 2021? Gleichen wir der Maria Magdalena, die erschüttert ist, weil Dinge nicht erfüllt worden sind, Wünsche nicht erfüllt worden sind, Hoffnungen zerstört worden sind, aber die dort ist, am letzten Ort, wo sie den Jesus noch gesehen hat, die genau dorthin zurückgeht? Oder gleichen wir denen, die einfach irgendwo im Zimmerli zurückgezogen bleiben und einfach abwarten und in ihrer Trostlosigkeit versumpfen? Die nicht glauben wollen und denken, sie können nicht glauben. Ich habe ein nächstes Kapitel, ein nächster Abschnitt, Hoffnung für Verwirrte. Und Markus erzählt jetzt ganz kurz eine zweite Geschichte, die sich an Ostern ereignet hat. Hier ist sie. Danach erschien er in veränderter Gestalt zwei Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte es ihnen. Und währenddem die Maria erschüttert war und von Jesus ganz persönlich angesprochen wurde, Maria, in ihren Gefühlen angenommen, ernst genommen, da sind jetzt hier zwei Männer unterwegs, das sind nicht zwei der 12 Jünger, sondern vom erweiterten Jüngerkreis, einer heißt Kleopas, wird dann auch noch erzählt, die haben ein anderes Thema. Die sind durcheinander. Das geht alles nicht auf, ist nicht logisch. Und ich will diese Geschichte der sogenannten Emmaus-Jünger auch kurz hier erzählen, auf der Flipchart, auf der Pinnwand. Und man kann die Geschichte nachlesen in Lukas 24, 13 bis 34. Wenn ihr die Bibel habt, dürft ihr die gerne auch aufschlagen. Wir erfahren also, dass zwei Männer unterwegs sind. Weg von Jerusalem. Und ich habe gesagt, sie sind verwirrt. Ich zeige das also hier. Sie sind durcheinander. Das, was sie im Kopf haben, das passt nicht mehr. Das ist ein bisschen Mannenzeugs, oder? Sorry. Und sie gehen wohin? An einen Ort etwa 11 Kilometer entfernt, der heißt Emmaus. Und an diesem Ort ziehen sie sich zurück. Sie wollen sich das Ganze noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Eben haben sie erlebt, wie Jesus, ihr Freund, ihr Meister, gekreuzigt wurde. Und so sind sie jetzt unterwegs und sprechen über diese Dinge. Plötzlich gesellt sich eine Gestalt zu ihnen. Sie erkennen ihn nicht. Jesus geht mit in einer anderen Gestalt. Und dann fragt er sie, ja, worüber sprecht ihr, was bewegt euch so? Und die erzählen, ja, bist du der Einzige in ganz Jerusalem, der von dieser Geschichte noch nichts gehört hat? Ja, was denn? Erzählt mir. Und dann beginnen sie zu erzählen, ja, weißt du, dieser Jesus von Nazareth, das ist ein Prophet, das ist ein Wundertäter und er hat mit Vollmacht gelehrt. Den haben die obersten Priester von unserem Volk den Römern ausgeliefert und die haben ihn gekreuzigt. Jetzt unsere Hoffnung zerstört. Wir haben gedacht und geglaubt, dass er der versprochene Retter ist, der Israel befreit. Tot. Und jetzt kommt's noch schlimmer, erzählen die beiden. Heute Morgen sind einige Frauen und einige der Jünger dann zum Grab rausgegangen und haben gesehen, dass das Grab leer ist sogar, ja. Und dass dort ein Engel war, der gesagt hat, er lebe, dass er nicht tot ist. Das geht doch gar nicht auf. Und hat Jesus zu ihnen gesprochen, ja, sagt mal, fehlt euch denn der Verstand, um das alles nachzuvollziehen? Und er beginnt, sie sind 11 Kilometer unterwegs, da kann man schon ein bisschen plaudern, er beginnt ihnen bei den Büchern Mose zu erzählen und dann weiter bis zu den Propheten, dass der versprochene Retter, der Messias, leiden muss. Das hatten die Juden damals nicht im Kopf, dass der nicht als König kommt, sondern als leidender Messias. Das hat er ihnen so gezeigt. Der leidet und er wird dann auch verherrlicht werden von Gott. Das Gespräch dauert ziemlich lange und dann kommen sie gegen Abend an den Ort Emmaus und die beiden Männer sagen zu ihrem Begleiter, komm doch mit uns, übernachte bei uns. Es ist Abend geworden und er kommt mit. Sie essen gemeinsam. Dann nimmt Jesus ein Stück Brot, er bricht es, dankt Gott dafür. Und in dem Moment werden ihnen die Augen geöffnet. Sie realisieren, ups, das war ja Jesus. Geht ihnen Licht auf. In dem Moment ist Jesus weg. Die sind so aus dem Häuschen, dass sie sofort umkehren, am Abend noch, die 11 Kilometer zurückrennen nach Jerusalem und sie gehen zu diesen 11 anderen. Sie erzählen von ihrer Erleuchtung. Das hat die Maria auch gemacht. Sie sind nicht mehr verwirrt, sondern sie kommen jetzt zu ihnen und sagen, wir haben Jesus gesehen, der lebt tatsächlich. Aber was ist mit den 11? Sie glaubten ihm nicht. Ja, sie war nicht nur trostlos, sondern sie war jetzt auch verbittert. Und daraus können wir auch etwas lernen. Die Kuscheljugendgruppen-Sofa-Ecke der 11 Jünger. Die mausert sich zu einer Jury. Aus ihrer Trostlosigkeit wird ein bitteres Herz. Und jetzt erheben sie sich und sagen, das, was ihr da erzählt, kann nicht sein. Da kommen zwei, die haben 1:1 mit Jesus 11 Kilometer lang gesprochen und die glauben es einfach nicht. Die sind jetzt die Jury. Sagen, wir wissen es besser. Bei uns war er nicht. Ihr seid auch durchgeknallt. Euer Nachdenken und Studieren hat euch durcheinander gebracht. Das geht doch nicht. Und sie fragen sich, ja, wer kommt sonst noch und erzählt uns wirre Auferstehungsgeschichten? Aus Trostlosigkeit kann Verbitterung werden. Sie wollten nicht hoffen. Sie sagen schon, wir können nicht. Aber eigentlich wollen sie nicht. Weil das Herz hart geworden ist. Kennst du das? Dass die Enttäuschung manchmal so groß ist und in dir die Überzeugung wächst, das ist jetzt alles verbockt. Und dann kommt irgendwo ein Hoffnungsschimmer, ein Zuspruch, eine Lösung. Aber du willst die gar nicht mehr hören, gar nicht mehr sehen, weil du denkst, es ist jetzt so. Ich bin ein Opfer. Und da geht die Geschichte weiter. Die Geschichte geht weiter. Es gibt Hoffnung für Ungläubige. Und im Markus-Evangelium erzählt er jetzt, später erschien er den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Und er rügte ihren Unglauben. Ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Das schreibt nur Markus so deutlich, dass er geschumpfen hat mit ihnen. Der hat ihm gesagt, schämt euch. Geht's euch eigentlich noch? Warum sollen sie sich schämen? Wir wollen das jetzt noch sehen, dass Jesus wirklich kommt zu ihnen und sagt, hey Leute, ich habe denen nicht geglaubt, die da gekommen sind. Es sind zwei Gründe, die Jesus ihnen vorhält. Sie stehen hier. Er rügte ihren Unglauben. Und ich habe das heute schon mehrmals gesagt, um Hoffnung zu ergreifen, das nennt man Glauben. Und sich zu entscheiden, die Hoffnung nicht zu ergreifen, so vom Schiff aus, dem sagt man Unglauben. Wenn man sagt, das ist nur eine Illusion, das ist nur irgendein Schriftzug, der hier an der Wand hängt, das ist eine Fata Morgana, da falle ich nicht drauf rein. Das ist die Entscheidung, ich will nicht glauben. Und deswegen bekommen die 11 eine Rüge. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter und er sagt, das Zweite ist eure hartnäckige Weigerung, denen zu glauben. Hier steckt das Wort hartes Herz dahinter. Ein stures, schroffes, hartes, uneinsichtiges, halsstarriges, unbelehrbares Herz. So kann man das auch übersetzen. Wenn schon der Glaube aber nicht reicht, um die Hoffnung zu ergreifen, so doch wenigstens das Herz eines Jüngers, der sagt, ich will lernen, ich will zuhören, wenn jemand kommt und von seinen Erfahrungen mit Gott erzählt, auch wenn ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe. Ich will doch ein Herz, das weich ist. Da rügt Jesus sie. Er sagt, ihr habt euer Herz hart werden lassen. Entscheide dich nicht, denen nicht zu glauben, sondern lass es mindestens offen. Das wäre ein Herz, das lernbereit ist. Aber das Schöne ist, die Geschichte geht weiter. Jesus redet jetzt weiter zu den 11 und er sagt ihnen als Nächstes, geht und verkündigt allen, was diese gute Botschaft ist. Jesus ignoriert diese Verbitterung und diese Trostlosigkeit ist ja sowieso weggeblasen, weil jetzt sehen sie ihn ja. Geht, verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Brecht aus eurem Gefängnis der Hartherzigkeit und macht euch auf den Weg. Es gibt noch viele hoffnungslose Menschen auf dieser Welt. Es gibt noch viele hoffnungslose Menschen, die nichts wissen von der Kraft der Auferstehung, die nichts wissen, dass es Vergebung der Sünden gibt. Da hatten wir letztens dieses E-Mail, Rebbi und ich haben darüber gesprochen, dass jemand sagte, ich glaube nicht, dass Jesus für uns gestorben ist, um unsere Sünden zu vergeben. Was für eine trostlose Perspektive. Du musst deine Sünden irgendwie selbst abwirtschaften. Das ist Evangelium, das Jesus bereits bezahlt hat für unsere Schuld. Dass er uns Vergebung schenken kann, das ist die Botschaft, die brauchen die Menschen. Du denkst, ja, das interessiert sie nicht, ja. Vielleicht sind sie erschüttert, vielleicht sind sie verwirrt, vielleicht sind sie trostlos wegen irgendetwas oder verbittert. Aber stell du ihnen diese Hoffnung dar, damit sie sie ergreifen können. Einige brauchen es wie bei Maria. Jesus spricht sie persönlich an. Du bist gemeint. Du bist gemeint. Mit Namen. Einige brauchen es wie die zwei Jünger, die hier unterwegs waren. Komm, erklär das mal. Da muss ich mal alles schön logisch nachvollziehbar und schlüssig aufzeigen. Und es gibt so gute Argumente für den Glauben, Leute. Und einige brauchen es wie die 11 Jünger, denen man mal so sagt, jetzt hört mal auf, nicht glauben. Eure Hartherzigkeit macht euch irgendwie noch ins Gefängnis hinein. So, jetzt also bitteschön. Geht und verkündigt. So sind wir unterschiedlich, gell? Schaut, Hoffnung muss ergriffen werden. In Hebräer 11 heißt es, so ist der Glaube, das Ergreifen von etwas Unsichtbarem, ein unerschütterliches Gewissen von dem, auf dem, das, was man hofft. Glaube und Hoffnung gehören zusammen. Und im Römerbrief wird erklärt, Hoffnung, die man sieht, die ist gar keine Hoffnung mehr. Hoffnung hat damit zu tun, dass es etwas ist, was man jetzt nicht sehen kann, aber doch festhält. Und wir lernen aus der Geschichte, Hoffnung beruht auf Fakten. Nämlich der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Das gibt uns die lebendige Hoffnung, die auch in die Zukunft hoffen kann. Hoffnung sieht, was werden will. Hoff endlich. So mein Schlusswort. Was hat das jetzt mit unerfüllten Wünschen zu tun, von denen ich am Anfang gesprochen habe? Und einige von euch haben genickt, als ich so diese unerfüllten Wünsche und die Trostlosigkeit, die daraus kommt, zitiert habe, Beispiele genannt habe. Das kann in der Schule sein, das kann im Beruf sein, das kann in Beziehungen sein, häufig ist das Beziehungsthema. Was hat das mit diesen unerfüllten Wünschen zu tun? Vieles. Erstens, Lass aus Trostlosigkeit keine Verbitterung entstehen. Denn die macht dein Herz hart. Und dann willst du nicht mehr glauben. Manche sagen, ich kann ja nicht glauben, aber wer das sagt, schiebt die Verantwortung auf die Umstände. Die Verantwortung für den eigenen Unglauben auf die Umstände oder auf andere Menschen. Aber das ist nicht so. Für unseren Unglauben sind wir selber verantwortlich. Zweitens, stell dich der Erschütterung oder stell dich deiner Verwirrung. Setz dich damit auseinander. Bleib nicht darauf sitzen wie die Kuscheljugendgruppenjünger, sondern geh raus. Geh an den Ort, wo du Jesus zum letzten Mal begegnet bist. Oder geh in eine Retrette wie die zwei anderen nach Emmaus, um einfach mal Zeit zu haben, um nachzudenken. Setz dich damit auseinander und bleib nicht sitzen in Erschütterung und Verwirrung. Und drittens, finde lebendige Hoffnung im Glauben an Jesus Christus. Behalte diese Hoffnung, ergreif sie, denn wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ergreif diese Hoffnung, lass sie wachsen in dir. Habe ich heute Morgen gelesen, dass Hoffnung ja nicht einfach, man hat Hoffnung oder hat sie nicht, sondern Hoffnung wächst. Und lass diese lebendige Hoffnung wachsen, indem du sie pflegst wie eine Pflanze. Dann gibt es eine Grundhoffnung im eigenen Leben. Und diese Grundhoffnung, die trägt dann auch, wenn Wünsche in deinem Leben unerfüllt bleiben. Setz deine Hoffnung auf Gott, auf den Herrn. Er wird dich gut führen, denn Gott ist nicht tot. Er hat den Tod besiegt. In dem Sinn möchte ich beten, jetzt gerade für uns, für euch zu Hause. Jesus, ich spreche dich an. Du bist der Christus, der Messias, der Erwartete damals von den Juden und von den Heiligen Schriften, bezeugt von Mose bis zu den Propheten. Du hast das alles erfüllt. Und du bist nicht im Grab geblieben. Du bist auferstanden. Halleluja. Du gibst uns eine lebendige Hoffnung, die stärker ist als alles, was uns erschüttern kann, als alles, was uns verwirren kann, als alle Trostlosigkeit und Verbitterung. Du brichst durch. Und ich bitte dich, dass du heute die unter uns mit Namen ansprichst, die das jetzt besonders brauchen. Siehe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, sagt Gott. Fürchte dich nicht. Und ich bitte dich, dass du denen mit Verwirrung oder Blockaden im Hirn jetzt einfach Zeit schenkst, wo sie mit dir plaudern können, Jesus. Wo du erläutern kannst, wo durch die Bibel, deine Heilige Schrift, Dinge klar und schlüssig werden. Zeige die Wahrheit, denn die Wahrheit wird uns frei machen. Und ich bete auch, Jesus, für die unter uns, die das brauchen, dass du uns eine saftige Rüge erteilst für unseren Unglauben. Weil es genug Gründe gibt zu glauben. Dort, wo wir unsere Herzen haben hart werden lassen, brich sie wieder auf. Appelliere an unseren Willen, nicht an, ich schaffe das jetzt, sondern an den Willen, den du uns schenkst, an den Glauben, den du uns jetzt einpflanzt. Und lass diesen Glauben wachsen und zu einer Hoffnung werden, wie eine grüne Pflanze im Frühling, die aufblüht und Frucht tragen wird. Sei hier unter uns und wirke durch deinen Heiligen Geist. Wir glauben an deine Auferstehungskraft. Amen.